Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Viele träumen, besonders junge Menschen, träumen von ihrer Zukunft. Davon, dass sie vielleicht irgendwann mal in einem großen Haus wohnen werden. Dass sie vielleicht ein schnelles Auto fahren werden. Dass sie einen schönen Beruf erlernen. Und dass sie vielleicht irgendwann mal auch in einen teuren Urlaub fahren können. Oder sogar ein eigenes Flugzeug mal haben könnten, um von A nach B zu kommen. Im Februar letzten Jahres war es, gab es in Österreich einen besonderen Fall. Da war ein Chef einer Firma, heißt Karl Rabeler. Er war ungefähr 47 Jahre alt und er hatte es wirklich geschafft in seinem Leben. Er hatte eine große Firma aufgebaut. Und damit hatte er keine Sorgen mehr. Er hatte genug Geld in seinem Leben, dass er sich alles kaufen konnte. Er war der Chef dieser Firma, er hatte viele Leute, es ist gut gelaufen, er konnte viel verkaufen und musste sich gar keine Sorgen mehr machen, was morgen sein wird. Er war wirklich einfach reich. Doch plötzlich, da verschenkte er sein Geld an die armen Bauern. Auf einmal schien es, als ob ihm sein hart erwirtschaftetes Geld nichts mehr wert war. Auf einmal, da hatte der sein ganzes Geld weggegeben, wo er vorher so viel dafür gearbeitet hatte. Sein ganzes Geld hatte er in diese Firma investiert, um sie aufzubauen, seine Zeit, seine Kraft, alles hatte er bis dahin daran investiert und in sein Hobby und in sein Haus und seine Familie und alles hatte er wunderbar hergerichtet. Aber jetzt, da verschenkt er es. Und man fragt sich, war jetzt alles umsonst, was er bis dahin gemacht hat? Eigentlich schwamm er nur so im Geld, bis zu diesem Moment. Er war zuletzt auf Hawaii, natürlich ein Luxusurlaub, vom Allerfeinsten, 3 Wochen, alles nur vom Teuersten und vom, die nur Reiche und Schöne waren in diesem Hotel. Alle waren angeblich so glücklich in ihrem Leben. Aber war dies die Wirklichkeit? War dies ihr Ernst? Erst dieser Urlaub auf Hawaii, der hat ihn dann zum Nachdenken gebracht. Etwas muss sich ändern. Er wollte endlich glücklich und zufrieden sein. Doch wie schafft man das? Wie macht man das, dass man glücklich wird? Er hatte immer mehr Angst bekommen, dass sein Geld verschwindet und er hat immer mehr Angst gehabt, das etwas zu verlieren, was er bis jetzt sich erarbeitet hatte. So kam er zu dem Entschluss, alles abzugeben. Alles musste weg. Er musste sich trennen von diesem materiellen Reichtum. Er wollte seinen ganzen Besitz verschenken und nur noch von 1000 Euro im Monat leben. Er sagte nämlich, Geld ist nicht alles. Seine Flugzeuge und seine Autos sind bereits verkauft. Seine Luxusvilla in Tirol, die hat er verlost. Der Erlös, er geht an arme Bauern und an ein gemeinnütziges Werk in Südamerika. Er hat schon immer gerne etwas für andere getan, so sagt er. Und das macht ihn erst wirklich glücklich. Sein Resultat war aus diesem ganzen Leben, was er bis dahin gelebt hat, da sieht man nun einmal, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Und so suchte er jetzt neue Wege, glücklich zu werden. Nun, dass das Geld nicht glücklich macht, das sagt nicht nur dieser eine Mann. Die Bibel hat es schon lange davor gesagt. Und ganz besonders unsere heutige Bibelstelle, die wir näher uns anschauen wollen, aus dem Lukas-Evangelium auch. Gleich im Anschluss an die Lesung haben wir folgenden Text über den Zachäus. Ich möchte ihn einmal vorlesen. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Mann, zu dem Herrn: Siehe Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie in vielen anderen Berichten führt Lukas den Jesus in einer dritten Person ein. Das heißt, er erwähnt ihn nicht mit Namen. Er sagt: Und er zog hindurch durch Jericho. Es ist sehr auffällig, weil Lukas damit eigentlich eine besondere Absicht hat. Er möchte auf etwas ganz Besonderes hinweisen, nämlich auf einen anderen Mann. Scheinbar geht es jetzt nicht in erster Linie um Jesus, denn der Blickwinkel, der wird auf etwas anderes gerichtet. Und wenn wir die Evangelien insgesamt sehen, so müssen wir sagen, sie wollen eigentlich nicht wirklich eine Biografie über Jesus darstellen und sie wollen keine Details über das Leben Jesu erzählen, sondern worum es in den Evangelien geht. Sie wollen davon berichten, welche Bedeutung Jesus seinem Leben gab und welche Bedeutung Jesus für uns heute hat, indem sie uns zum Glauben an Jesus aufrufen. Aber dazu kommen wir noch am Ende der Predigt. Jesus geht nun einfach durch Jericho scheinbar. So einfach ist das aber hier gar nicht, denn es gibt eine besondere Situation in Jericho, die sich noch ereignet, und Lukas möchte sie uns hier berichten. Es ist ihm sehr wichtig, dass er jetzt einen Mann einführt, und er führt es ihn so ein und sagt: Und siehe, eine besondere Betonung, dass jetzt etwas Neues oder etwas ganz Besonderes eingeführt wird und dass etwas hervorgehoben wird von dem anderen, was davor bis jetzt erzählt ist. Lukas führt eine weitere Persönlichkeit ein, die jetzt sozusagen auf die Bühne rückt. Es ist Zachäus, ein reicher Mann. Ein Mann, der sein Geld durch Einnahmen vom Zoll verdiente. Zachäus wird uns vorgestellt als ein Zöllner und als ein kleiner, aber reicher Mann. Damit ist er aber gleichzeitig abgestempelt allein durch die Stellung, durch seinen Beruf, und er ist ein Außenstehender, der viel Neid und Verachtung erfährt in seinem Leben. In seinem Beruf, da hatte er vielleicht viel Erfolg gehabt. Er hat es zu einem Ansehen gebracht und hatte Angestellte wahrscheinlich gehabt, die für ihn gearbeitet haben und die aus ihrem Einkommen etwas an Zachäus abbezahlen mussten. Er hatte von ihnen Tribut verlangt und ist so schnell reich geworden. Rein äußerlich betrachtet sehen wir einen kleinen, ehrgeizigen und selbstbewussten Mann. Seine kleine körperliche Größe spielte dabei aber keine Rolle. So klein wie er war, hatte er es doch zu etwas gebracht und sich gegen die Großen durchgesetzt. Und bei der dritte Vers, er ist ja eigentlich viel wichtiger als das, was er jetzt eingeführt hat. Der dritte Vers, er führt uns ein darin, wie er denkt, wie seine Wünsche sind, was für ein Ziel er hat. Es kommt so ein bisschen von seinem Herzen heraus, was er sich wünscht und wie neugierig er ist. Er wollte einfach mal sehen, wer dieser Jesus ist. Und so ist er zu dieser Menge hingelaufen, die um Jesus wohl herum war, konnte aber Jesus nicht sehen. Er konnte Jesus nicht sehen und wollte nun auf einen Maulbeerbaum steigen, und weil er wusste, Jesus muss dort unbedingt vorbeikommen, um Jesus nur von der Ferne zu sehen, wie Jesus wohl ausgesehen haben mag. Und Jesus auch zu hören. Denn dieser Mann, von dem er schon viel gehört hatte, er hat viel Aussehen erregt. Es ist zu ihm einiges durchgedrungen. Und jetzt ist er sehr gespannt und überlegt sich gut, wie kann er Jesus sehen? Wie kann er Jesus irgendwie nur von Weitem in sein Blickfeld bekommen? Und so klettert er eigentlich als erwachsener Mann, aber auf einem Maulbeerbaum. Der Maulbeerbaum, er war eigentlich ein kleiner Baum, der schon niedrige Äste ansetzte, und aber die dick genug waren, um einen Mann zu tragen. Und so konnte er da gut aufsteigen und die Straße auch gut überblicken. Hier wollte er Jesus nun erblicken und Jesus sehen. Hier wollte er Jesus begegnen, könnte man sagen. Und gleichzeitig sehen wir, als er jetzt da oben steht, das ist der spannendste Punkt in dieser ganzen Episode, die jetzt hier berichtet wird. Wie wird diese Begegnung verlaufen? Was wird denn von Jesus, werden seine Erwartungen erfüllt werden von dem Jesus, der er sich jetzt schon gemacht hatte? Seine Gedanken. Wie wird Jesus wohl aussehen, wenn er ihn vom weiten See sieht, wird er ihn erkennen können? Und Jesus, er würde ja näher kommen, er muss ja hier vorbeigehen. Das hat er sich gut ausgedacht, gut geplant. Und voller Erwartung steht er auf diesem Baum und schaut auf diese Straße, wo Jesus gleich langkommen wird. Und Jesus selbst wird von Lukas noch nicht mit Namen eingeführt. Der Blickwinkel von Zacchaeus, der wird beibehalten und der Ort aus seiner Sicht sozusagen gesehen. Jesus ist auf dem Weg und er macht sich dadurch und sein Plan, er funktioniert. Es klappt. Jesus kommt dort lang und er kann Jesus sehen. Und genau in dem Moment, wo er Jesus sieht, passiert etwas, was er nicht eingerechnet hat. Jesus kommt an diesen Ort und er kommt aber zu diesem Baum hin. Das war ja gar nicht geplant. Das hatte Zacchaeus nicht eingerechnet, einkalkuliert. Und Jesus kommt und schaut sogar nach oben in diesen Baum hinauf. Und er sieht Zacchaeus dort oben, um ihn zu sehen. Jesus dreht hier das Spieß eigentlich um. Nicht Zacchaeus ist es, der Jesus sehen will, sondern Jesus schaut nach oben, um Zacchaeus zu sehen. Was hat Jesus wohl dort oben gesucht? Er sieht Zacchaeus und Jesus, seine Augen schauen ihn an. Und sie sehen nicht nur diesen kleinen Mann, der dort oben vielleicht in betuchten Kleidern zu sehen ist, sondern und sich vielleicht irgendwie von anderen vielleicht etwas lustigerweise dargestellt hat, aber seltsamerweise schaut er auf diesen nach oben und er spricht ihn an. Das hat Zacchaeus gar nicht gerechnet, damit hat er gar nicht gerechnet. Das ist wirklich eine Überraschung für ihn. Und Jesus, er hat auch gar etwas gesagt, was ihn wirklich überrascht. Er hat damit überhaupt nicht gerechnet. Sein Herz ist eigentlich vor ihm verborgen, aber Jesus deckt es total auf. Jesus nennt ihn mit Namen. Zacchaeus muss wirklich erstaunt gewesen sein. Jesus sagt, Zacchaeus, steige schnell herab. Heute muss ich nämlich in deinem Haus verweilen, in deinem Haus einkehren. In deinem Haus muss ich heute Wohnung nehmen, sozusagen. Jesus hatte ihn nie vorher gesehen und nie mit ihm gesprochen, und doch wusste er, wer Zacchaeus war und was er tat. Hat Jesus hier wirklich mehr gesehen, als wir es sehen? Jesus, er rügt ihn auch nicht, dass er auf diesen Baum geklettert ist, sondern was er sagt ist, heute. Heute ist die Botschaft, die er eigentlich an ihn bringt. Und heute ist die Zeit, die Gott ausgesucht hat. Das ist die Zeit Gottes. Wenn wir im Neuen Testament was über dieses Heute lesen, dann ist es ein ganz wichtiger Moment. Jesus fragt ihn nicht nach einem bestimmten Termin, hast du heute Abend vielleicht Zeit? Nein, er sagt, heute, jetzt, in diesem Augenblick, in diesem Moment, muss ich bei dir einkehren. Und ich muss. Dieses Muss, das deutet darauf hin, wie dringend es jetzt ist. Es ist ein göttliches Muss. Es ist etwas, was unwiderstehlich ist. Es ist etwas, was unbedingt notwendig ist. Was Gott festgesetzt hat und was der Mensch nicht ändern kann. Es ist sehr interessant, dass dieses Muss in den Evangelien genau dann vorkommt, wenn es um die Botschaft geht, um das Evangelium selber und wenn es um die Errettung von Menschen geht. Als Jesus durch Samarien zog, dann war es genauso ein Muss in Johannes 4. Dieses Muss ist doch ganz besonders mit Jesus, seinem Kommen verbunden. Jesus musste nach Jerusalem gehen, um das Heil der Welt zu vollbringen. Wir hatten das vorher im Kapitel 18 gelesen, dass der Jesus ausgehändigt werden muss an die Heiden. Es ist ganz eng verwoben mit dem, dass Jesus die Welt erretten muss, so wie die Schriften es vorausgesagt haben. Dieses Muss, es ist sehr wichtig hier. Wir sollten das nicht einfach nur überlesen. Das ist irgendwie eine Eigenart von Lukas, der das hier besonders betonen muss. Nein, es ist ein göttliches Muss. Es ist der Plan des Vaters, sehr genau und sehr bewusst, was wirklich hier wichtig ist. Und wie reagiert jetzt Zacchaeus auf diese Selbsteinladung von Jesus? Jesus lädt sich hier selbst ein und vielleicht hätte Zacchaeus sagen können, ja, oh, mein Zimmer ist noch gar nicht aufgeräumt, es ist gar nicht alles vorbereitet. Nein, was er macht, er freut sich. Er freut sich, dass Jesus jetzt kommt zu ihm nach Hause. Es ist überraschend für uns, über diese Freude zu lesen, aber es ist etwas, was wir vielleicht gar nicht so begreifen können, ohne den Text jetzt bis zum Ende gelesen zu haben. Und Freude ist etwas ganz Besonderes im Lukas-Evangelium. Wenn Freude sich ausbreitet, dann ist etwas passiert, was einen besonderen Wert hat.
Freude kommt im Lukas-Evangelium dann vor, wenn es auch wiederum um die Errettung geht. Es ist nicht einfach so, dass diese Freude hier betont wird beim Zachäus. Denn Freude, es ist die frohmachende Botschaft, die jetzt hier durchgedrungen ist. Freude war es, die bei den Hirten war, auf dem Felde, als sie gehört hatten, dass der Heiland der Welt da ist und dass sie dann ganz schnell zum Stall auch gelaufen sind. Sie haben sich beeilt, dass Jesus gekommen ist. Und es war der Grund ihrer Freude. Die Hirten hatten sich beeilt. Es ist nicht ungefähr auch wiederum, dass die Hirten sich beeilt haben und sich gesputet haben, dass sie gerannt sind zu diesem Stall hin. Und genauso auch Zachäus. Er beeilt sich hier, von diesem Baum herunterzukommen. Er beeilt sich, Jesus aufzunehmen. Es ist wirklich sehr interessant, wie bewusst Lukas diesen Artikel, diesen kurzen Absatz hier in dem Evangelium verfasst hat und wie die Worte, die er gewählt hat, sich wirklich im ganzen Evangelium eigentlich immer wieder vorkommen und dann zeigen, wenn das Evangelium verkündigt wird, wenn das Evangelium nicht woanders ankommt, wenn Jesus selbst ankommt, dann herrscht Freude und da herrscht Eile und dann herrscht eine Dringlichkeit, die wir Menschen nicht immer sofort erklären können vielleicht. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Es scheint sogar hier zu sein, dass es scheinbar auch sogar nicht nur eine Situation ist, die wirklich notwendig war, sondern irgendwie sogar ein kleiner Stress vielleicht für den kleinen Zachäus, der jetzt auf einmal diesen wichtigen Gast zu ihm nach Hause bekommt und der schnell hinabsteigt und alles vorbereiten möchte. Wir lesen nicht darüber, wie Jesus jetzt zu ihm gekommen ist, wie er Jesus ein Fest vielleicht sogar veranstaltet hat, das wissen wir nicht. In manchen anderen Stellen, da lesen wir es, aber hier kommt es gar nicht vor. Was wir weiterlesen, ist, dass Jesus zu Besuch kommt. Und in diesem Moment, wo Jesus bei diesem Zöllner, eigentlich von der Gesellschaft ausgegrenzt ist, bei diesem Zöllner kehrt Jesus ein. Und das Nächste, was wir eigentlich hier mitbekommen, ist, dass die ganze Menge, die jetzt drumherum stand, die eigentlich Gott noch in dem letzten Geschehen gelobt hat, hier jetzt anfängt zu murren. Sie klagen, sie bezweifeln, dass das, was Jesus getan hat, wirklich gut gewesen ist und dass Jesus, wie er nur immer mit den Sündern zusammen zu essen und wie Jesus eigentlich gegen die Regeln der Gesellschaft verstößt und dass er sich gar nicht drum schert, was eigentlich andere Leute denken und dass Jesus hier wirklich mit Außenseitern sich zusammensetzt und mit ihnen Gemeinschaft hat. Und Jesus selber demonstriert hier eigentlich nur Folgendes. Er sagt, wofür bin ich denn auf diese Welt gekommen? Der Menschensohn, er ist nicht gekommen, um die Gerechten zu besuchen. Nein, sondern für die Verlorenen. Und nachdem Zachäus selber dieses Murren mitbekommt, da lesen wir ein Aber. Aber. Ein Aber, das wirklich auch wichtig ist. Weil Zachäus hier sich hinstellt und sagt, aber ich, im Gegensatz zu der Menge, die murrt, die zweifelt, die knurrt wiederum, die sich wirklich ärgert vielleicht über das, was Jesus wieder tut, stellt er sich gegenüber allen hin und als einziger bekennt er Folgendes. Zachäus, seine Antwort ist ein Bekenntnis, wir würden sagen, das nur von einem Christen kommt. Das wir heute sogar in den Mund nehmen würden. Der sich dazu stellt, dass es uns sich zu Jesus bekennt, dass das, was Jesus tut, wirklich gut ist. Er sagt, siehe, die Hälfte von meinen Gütern her gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden erpresst habe, so gebe ich das Vierfache zurück. Was Zachäus hier sagt, ist einfach ganz klar Folgendes. Das Jagen nach Reichtum, die Anerkennung der Leute hat nun ein Ende gefunden. Es ist ihm wichtig, dass er Jesus kennt. Dass er Jesus in seinem Leben kennengelernt hat und dass Jesus sein Leben wirklich verändert hat. Das merkt er. Und das möchte er jetzt auch zum Ausdruck bringen und stellt sich vor diese Leute hin und tut es ihnen kund. Es ist nichts darüber gesagt, welche Gespräche im Vorhinein gelaufen sind, wie Zachäus mit Jesus gesprochen hat und ob Jesus dann eine Forderung gegenüber Zachäus gestellt hat, dass er doch sein Geld abgeben möchte. Nein, was Zachäus hier tut, er tut etwas, was ihm als nächsten Schritt wirklich wichtig ist. Seine Pläne werden hier aufgedeckt und er sagt, ich möchte Gerechtigkeit wiederherstellen. Das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, soll wieder gut gemacht werden. Und die Schuld, die ich getan habe, die sehe ich ein und ich möchte sie wieder gut machen. Und es ist sehr auffällig, dass wir nichts darüber lesen, wie dieses Gespräch zwischen Jesus und Zachäus eigentlich abgelaufen sein könnte zum Beispiel. Aber es ist sehr wichtig, dass wir die Lesung vorhin hatten, weil der reiche Jüngling hier ein Beispiel dafür eigentlich ist, was das Gegenteil von dem ist, was wir jetzt bei Zachäus sehen. Man kann die beiden Personen wirklich gut vergleichen, aber wir sollten sie auf jeden Fall gegenüberstellen und mal einen Blick darauf werfen, warum dieser Unterschied hier zwischen diesen beiden doch so wichtig ist. Beide waren Träger von Macht. Sie waren gewisse Chefs. Sie hatten eine besondere Person inne. So lesen wir das in Vers 18 im vorigen Kapitel und jetzt bei uns dann in Vers 2. Und beide sind sie reich gewesen. Sie hatten viel Geld wahrscheinlich gehabt. So steht es auch über beide geschrieben. Und beide suchten entweder das ewige Leben, so wie das der reiche Jüngling war, oder der Zachäus, er suchte nämlich Jesus zu sehen. Man könnte es auch einfach sagen, vielleicht suchten beide das Glück. Beide sind aber noch sehr unterschiedlich, denn der reiche Jüngling, er hatte ein makelloses Leben, sagte er. Er hatte alle Gebote bis dahin eingehalten. Und er meinte jetzt wirklich, nach dem Maßstab der Pharisäer, wirklich ein gerechtes Leben zu führen. Während Zachäus hier ganz klar sagt, Herr, ich habe gesündigt, ich habe Schuld auf mich gehabt. Und diese Schuld will ich jetzt wieder gut machen, indem er das Geld jetzt von sich gibt. Das ist ein weiterer Punkt, der die beiden Menschen eigentlich voneinander unterscheidet. Denn Zachäus, er kann sich von seinem Reichtum trennen, er kann sich von seiner Anerkennung der Leute trennen. Und Zachäus, er gibt die Hälfte seines Reichtums an die Armen. Und er will es vierfach erstatten, was eigentlich nie gefordert wurde. Und der reiche Jüngling, er kann sich nicht von seinem Reichtum trennen. Er hält daran fest und muss traurig sich von Jesus abwenden. Der reiche Oberst, er ging fort. Und Zachäus, er stellt sich zu Jesus. Das ist das Endprodukt von diesen beiden eigentlich Geschichten, die hier erzählt werden. Und das sehen wir am beiden. Was war das Ergebnis? Der eine wendet sich ab und der andere stellt sich zu Jesus. Er bekennt sich zu Jesus. Als Jesus es von dem Obersten gefordert hatte, von dem Jüngling, war es eine unmögliche Erwartung von Jesus. Wie kann er von einem Jüngling fordern, dass er sein ganzes Geld abgibt? Dass er doch so hart erarbeitet hatte. Hat Jesus denn kein Einfühlungsvermögen an diesen Jüngling? Nein, es war andersrum. Jesus wusste sehr gut, woran sein Herz hängt. Und deswegen sagt auch Jesus ganz klar, dass das Herz des Menschen unveränderlich ist. Er sagt, wie schwer ist es, dass ein Reicher in das Himmelreich kommt. Er sagt sogar, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, oder durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Es scheint wirklich unmöglich zu sein für den Menschen, dass er gerettet wird. Aber Jesus' klare Antwort ist dann die, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Die Episode von Zachäus verdeutlicht uns dann, dass es wirklich möglich ist, dass Reiche in das Himmelreich eingehen. Dass Gott die Menschen von Reichen verändern kann und dass Reiche gerettet werden können. Und erst nachdem Gott das Unmögliche jetzt hier getan hat, das ist Zachäus wirklich in der Lage, sein Reichtum auch abzugeben. Er kann sein Geld wirklich endlich davon sich trennen, er kann es weitergeben an die Armen. Und das Lukas-Evangelium sagt ganz deutlich, dass die Beziehung des Christen zum materiellen Reichtum wirklich eine neue ist. Das Lukas-Evangelium möchte in vielen Stellen immer wieder neu darauf eingehen, dass die Christen eine neue Beziehung haben zu der Welt, zu dem Geld, zu dem, was wir besitzen. Zum Beispiel auch in Lukas 6, in der Feldrede, die Jesus dort gehalten hat, da geht es auch darum, dass man wirklich sich um das Geld nicht mehr so bemühen, sondern weil Gott selber uns versorgen wird. Dann in Lukas 12, dann, wo es um den reichen Narren geht, der sagt, ich habe jetzt genug von deinem Leben, ich kann Seele, sorge dich nicht weiter. Und Lukas 16, wo es dann um den untreuen Haushalter geht und dann auch darum, im gleichen Kapitel über Lazarus und den reichen Mann, die wiederum gegenübergestellt werden. Und sogar im folgenden, in diesem gleichen Kapitel, wo wir jetzt den Anfang gelesen haben, geht es dann weiter um die anvertrauten Pfunde, um das Geld, womit sie dann wirtschaften sollten, sozusagen. Und so kommt es immer wieder vor, dass Lukas über das Geld berichtet und darum, wie man mit dem Geld richtig umgeht als Christ. Lukas selber gibt dann in der Apostelgeschichte wo es dann um das Christentum geht, wo es jetzt wirklich schon sich gerade am Aufbauen ist und wie die Gemeinden sich ausbreiten, darum geht es dann darum, wie es so wichtig war, dass man Sammlungen für die Armen durchgeführt hat und dass Barnabas zum Beispiel all seinen materiellen Reichtum verkauft hatte, um es der Gemeinde zu geben. Der Christ steht in einer neuen Beziehung zum Geld und kann ganz neu damit umgehen. Aber wir müssen uns fragen, inwiefern ist das jetzt ein Kennzeichen des wahren Christen? Denn wir hatten ja vorhin gelesen, dass der Reiche in Österreich jetzt genau sein Geld auch ausgegeben hat und sagt, ich will jetzt von ganz wenig leben. Gut, er sagt 1000 Euro, okay, das reicht für ihn. Und er hat eine kleine Wohnung bezogen, man weiß, man sagt heute, dass er zwei Zimmer jetzt hat, dass er kein Auto mehr hat, dass er alles wirklich abgegeben hat. Aber wir sollten uns fragen, wenn Jesus sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Warum kann Jesus das sagen? Wenn Jesus hat ja nicht kein Bekenntnis gesprochen, ja Jesus, du bist der Christus, du bist der wahre Gott, du bist für mich gestorben. Das hat er ja nicht gesagt. Aber trotzdem sagt Jesus das ganz klar. Jesus sagt sogar noch mehr. Er sagt, auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Was bedeutet das, dass Zachäus jetzt der Sohn Abrahams ist? Und womit kann er das woran denkt Jesus dabei, wenn er sowas erwähnt? Jesus hat es nicht einfach nur so gesagt. Er sagt nicht damit, okay, er ist auch ein Jude. Nein, was er sagen möchte ist, dass Zachäus und Abraham die gleiche Gesinnung hatten. Es war die Gesinnung, worauf Jesus ankam. Und wenn Paulus in Galater 3 dann genau davon spricht, dass der Same, was ist der wirkliche Same Abrahams? Es ist der, der glaubt. Der gehört zu Abraham. Und Zachäus und sein Haus ist nun gerettet. Und es wird einfach deutlich an dem, wie er mit dem Geld umgeht. Und wie er mit den Armen umgeht. Indem, wie er mit seiner Familie jetzt wirklich sein verändertes Herz offenbart, indem er sein Geld abgibt. Es ist nicht, dass er dadurch gerettet wird, sondern andersrum, es ist der Ausdruck von seinem Herzen. Jesus sagt es ganz klar. Abraham und dieser Mann, sie teilten den gleichen Glauben an den einen großen und gnädigen Gott, der die Schuld vergibt. Und zum Abschluss kommt Jesus nun wirklich zu einem Höhepunkt, das uns die Bedeutung des Evangeliums wichtig machen möchte. Wenn Jesus jetzt hier am Ende einen ganz prägnanten Satz wiedergibt, den jeder vielleicht einmal in der Kinderstunde auswendig gelernt hat oder auch später, dann geht es dann darum, was das Evangelium eigentlich beinhaltet. Was das Evangelium jetzt für Zachäus ist. Was das Evangelium damals war und was es heute ist. Und Jesus begibt seinem Leben folgende Bedeutung. Er sagt, wenn ich gekommen bin, dann ist der Mensch gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sein Ziel, Jesus, seine Absicht, in diese Welt zu kommen, war es zu suchen und zu retten. Das ist sein Auftrag, dass das Verlorene gesucht wird. Und das wird jeder auch zustimmen. Wenn etwas verloren gegangen ist, wird man dem suchen. Aber wer wird sagen, dass das Verlorene gerettet werden muss? Das ist eine besondere Eigenschaft, die jetzt Jesus über diese Verlorenen sagt. Nämlich, sie müssen gerettet werden. Sie müssen nicht nur gefunden werden, sondern sie müssen gerettet werden. Sie brauchen Heilung eigentlich, heißt es. Und diesen Vers verstehen wir eigentlich nur aus dem Hintergrund von Ostern. In dem, was wir als Christen in der letzten Woche bedacht haben, an Karfreitag und Ostern. Und im ganzen Lukas-Evangelium, das müssten wir jetzt hier bedenken, wir haben das gerade gelesen auch, wie Jesus seinen Tod voraussagt und seine Auferstehung eigentlich. Und das müssen wir bedenken, wenn wir diesen Vers jetzt vor Augen haben. Wir müssen bedenken, dass Jesus nach Jerusalem gegangen ist. Das war ganz klar sein Ziel. Er hat sich nicht von diesem Weg abbringen lassen, nach Jerusalem zu gehen und ist dort Zachäus begegnet. Und dort gibt er diesen Ausspruch, dass er gekommen ist, zu suchen und zu retten. Hier gibt er seinem Leben und seinem Sterben die Bedeutung, die wir anders gar nicht verstehen könnten. Welche Bedeutung hat sonst ein Kreuz? Wenn wir es nur historisch betrachten würden, dann würde das Kreuz eigentlich bedeuten, dass er ein Aufrührer ist. Am Kreuz landeten die, die ganz klar dem Römischen Reich widersprochen hatten. Die ganz klar dem Römischen Reich im Kampf, im Krieg lagen. Die vielleicht sogar den Kaiser beleidigt hatten oder ähnliches. Die versucht hatten, ein Reich aufzubauen, das dem Römischen Reich entgegenstand. Also die landeten eigentlich am Kreuz. Und hier sagt Jesus aber, wenn ich auf diese Welt gekommen bin, gehe ich auch an das Kreuz, weil ich weiß, dass ich die Verlorenen gekommen bin, zu suchen und zu retten. Und diesem Kreuz liegt die Rettung für alle Menschen.
Und das ist sein Auftrag gewesen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir genau das jetzt bei Zachäus auch sehen. Jesus ist gekommen, nicht für die Gerechten, das habe ich gesagt, sondern für die Verlorenen. Und erst bei Paulus später sehen wir auch, dass er das noch viel mehr entfaltet, welche Bedeutung Jesus, sein Tod für uns gehabt hat. Und das habt ihr wirklich in der letzten Woche hoffentlich auch in den Predigten alle mitbekommen, dass es wirklich so ist, dass Jesus die Macht der Sünde und die Herrschaft des Teufels gefangen hat. Wir haben das eben in diesem Lied auch gesungen, dass Jesus gekommen ist, um den Krieg zu beenden, der zwischen den Menschen und zwischen Gott war. Die Menschen, die auf der Anklagebank des Gesetzes saßen, die wurden durch Jesus gerechtfertigt und sind durch den Glauben an ihn vor Gott gerecht. Und das ist und die Hoffnung, die wir haben dürfen. Und deswegen können wir eine neue Beziehung auch zum Geld haben, zu dem Materiellen, zu dieser Welt. Deswegen haben wir eine neue Ausrichtung bekommen auf eine Zukunft, die in Gottes Händen liegt und wo wir uns nicht Sorgen machen müssen um unseren Alltag. Jesus hat uns das Heil gebracht, dass wir befreit sind von der Gebundenheit an das Materielle, an die Anerkennung in der Gesellschaft oder an sonstigen Abhängigkeiten in dieser Welt. Bei Zachäus wissen wir nicht, wie viel er wirklich jetzt vom Evangelium gehört hatte, aber er hat sich zu Jesus bekannt, von dem, was er verstanden hatte. Und es ist wirklich wahrer Ausdruck seines Glaubens, dass er nun sein Geld den Armen gibt und das Erpresste zurückgibt und ein Bekenntnis spricht gegen dieses Volk und damit bekennt, ihr seid eigentlich auf dem falschen Weg. Ihr seid es, die Jesus anklagen und die Jesus eigentlich an ihn noch glauben müssten, weil er euer wahrer Messias ist, der in die Rettung bringt. Jesus, ich komme zum Schluss, hat gezeigt, dass nicht Menschen es sind, die den ersten Schritt auf Jesus machen, sondern Jesus selber kommt zu Zachäus und Jesus selber hat ihn gesucht und es war Jesus sein Auftrag, sein Ziel, in diesen Tagen zu ihm nach Hause zu kommen und das Heil in dieses Haus zu bringen und damit die ganzen Zuhörenden und Jesus nachfolgenden Menschen ein Zeugnis zu setzen, zu demonstrieren, dass sie Jesus wirklich glauben sollten in dem, was er tut und dass Jesus gekommen ist, um das Heil für diese Welt eigentlich zu bringen, für diejenigen, die an ihn glauben. Er macht Zachäus, haben wir dann gesehen, er ist derjenige, der befreit ist und der seinen nächsten Schritt dann plant, seinen Reichtum dafür einzusetzen, seine Schuld wieder gut zu machen, aber auch einfach davon auch loszukommen und den Armen das zu geben und damit ganz klar zu zeigen, ich glaube jetzt, dass Jesus wirklich mich befreit hat und dass ich nicht mehr abhängig bin, dass dieses Geld, das ich dafür verwenden will, dass Jesus auch gelobt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser anfangs erwähnte Karl Rabeder nun glücklich ist, wenn er sich einen anderen Menschen zuwendet und wenn er sich der Natur zuwendet und sagt, ich möchte wirklich Mensch sein. Ich glaube, dass wir wirklich erst wirklich echte Menschen sind, wenn wir befreit sind von der Knechtschaft in dieser Welt. Und dass wir das bei Zachäus ganz deutlich sehen, wenn er sich davon absagen kann, von dieser Welt, und wirklich Jesus hochhebt und Jesus lobt mit dem, was er dort sagt. Dann erst sind wir wirkliche Menschen, wenn wir Gott den Dank bringen, wenn wir Gott anbeten und wenn wir ganz klar zeigen, dass wir das, was wir Gerechtigkeit in dieser Welt schaffen und dass wir die Ungerechtigkeit nicht halten dürfen und dass wir die Ungerechtigkeit auch gegen die Ungerechtigkeit entstellen, so wie Zachäus das hier getan hat. Zachäus, er hat Gott gedankt und er macht dies deutlich, indem dass er frei ist von dem materiellen Reichtum. Und es ist noch viel mehr, dass wir jetzt an uns auch fragen sollten, sind wir auch frei? Sind wir frei von unseren Beziehungen zu anderen Menschen? Oder sind wir eigentlich denen verpflichtet und sogar so, dass wir eigentlich abgelenkt werden von Gott, dass wir Anerkennung suchen, vielleicht bei Freunden in der Schule oder unseren Kollegen, sind wir davon abhängig, dass wir irgendwie anerkannt werden, dass wir mitkommen, dass wir eigentlich uns dann deswegen nicht zu Jesus selbst bekennen? Ist unser Dank und wirklich Gott gebracht? Ist unser Dank, unsere Freude, gilt sie wirklich Gott und kommt sie auch uns von Herzen? Ist sie nicht etwas, das wir vielleicht nachsprechen, den Liedern, die wir singen, sondern kommt es wirklich von Herzen, so wie das bei Zachäus hier getan ist? Das soll unser Ausdruck auch wirklich sein, dass unser Christentum soll geprägt sein von der Anbetung Gottes. Das ist eins der Grundsäulen, dass wir als Christen haben, dass wir Gott anbeten und dass wir das Bekenntnis zu ihm in dieser Welt aufrichten, damit Gott überall anerkannt wird und dass Gott verherrlicht wird. Das hat Zachäus getan.
und dein erneuertes Herz, das hat das zum Ausdruck gebracht. Und Gott hat darin Wohlgefallen gehabt. Deswegen ist es auch hier in der Bibel aufgeschrieben. Und gerade jetzt nach Ostern, wo wir uns das alles auch vor Augen geführt haben, die Errettung, die wir durch den Glauben haben dürfen, so wollen wir uns auch heute noch bewusst machen, wozu Jesus gekommen ist. Nämlich, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Amen.